Ich habe gestern euch dieses Bild präsentiert und ich habe gesagt, in meinen Augen gibt es zwei Arten von Christentum. Links ist ein Weihnachtsbaum-Christentum und rechts ist das Ölbaum-Christentum. Und warum habe ich euch dieses Bild gestern gezeigt? Ich habe gesagt, das ist meine Motivation. Das ist meine Motivation als messianischen Juden, dass ich zu euch als Christen komme und diese Einheit, die Gott uns in Jesus schenkt, diese Einheit möchten wir präsentieren. Das ist ja nicht selbstverständlich, meine Lieben. Da Jesus hat über diese Einheit gesprochen. Der Apostel Paulus hat über solche Gemeinden geträumt, wo Juden und Nichtjuden zusammenkommen. Und nach 1700 Jahren Trennung, leben wir heute mit euch in eine spannende Zeit, wo wir wieder zusammenkommen können, als Juden und Nichtjuden. Leute, das ist für mich ein Zeichen der Endzeit. Das ist nichts anderes als Zeichen, den Gott in diesen Welt eingesetzt hat. Und heute in diesem Gottesdienst dürfen wir das hautnah erleben. Ist das nicht wunderschön? Ich freue mich echt. Zwar ein bisschen unproportional, aber das macht nichts. Zum einen sind wir Juden eine Minderheit in dieser Welt. Und zum anderen gibt es mindestens drei in diesem Raum. Meine Frau, ich und unser Herr Jesus. Da gibt es noch ein paar heimliche wahrscheinlich. Genau. Also, das Bild war gestern da, um meine Motivation euch zu präsentieren. Ich möchte gerne, dass die Christen aus der weihnachtsartigen Gemeinde nach rechts mutieren. Und ich habe es gestern unterstrichen, ich möchte das nicht politisch rechts jetzt ausdrücken, ich meine rechts zu dieser Ölbaumgemeinde. Jetzt ist es folgendes. Ich habe keinen Zweifel, dass in dieser Gemeinde die Mehrheit gehört zum Ölbaumgemeinde. Die Sache ist die, wir sind nicht so viele, die so überzeugt sind, dass wir wirklich zur Ölbaumgemeinde gehören müssen. Und deswegen stehen wir immer in eine gewisse Diskussion, Polemik mit den anderen Leuten, die sagen, Israel ist nicht wichtig. Gott hat schon mit Israel Schluss gemacht und jetzt ist die Zeit der Gemeinde. Kennt ihr solche Ideen? Sie werden überall verbreitet durch die Predigten, Vorträge, durch die theologischen Bücher und so weiter. Und der Grund für meine Botschaft heute und das Ziel, ich möchte gerne euch die Argumente geben, damit ihr wisst, warum ihr auf dem Weg so sind, wie sie sind. Die Argumente aus der Schrift und vielleicht können wir nachher ins Gespräch kommen. Mir ist es immer wichtig, dass wir im Gespräch kommen und dass ihr eure Fragen auch stellt. Mein Thema für heute ist die Motivation. Warum Israel? Welche Gründe, welche Motivation haben Christen, die Bibel aus jüdischer Perspektive zu verstehen? Das ist das, was wir gestern mit euch gemacht haben. Warum Israel? Vier biblische Gründe, warum Israel für dich wichtig ist. Und ich beginne von Anfang an. Der erste Grund habe ich genannt, Respekt und Dankbarkeit. Ich habe dafür einige Verse aus Epheserbrief, Epheser 2, Verse 11 und 12. Apostel Paulus schreibt, darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurden von denen, die genannt sind, Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Ich muss sagen, das, was wir hier lesen, und ich gehe davon aus, ihr liest das nicht zum ersten Mal aus, deshalb. Das, was wir hier lesen, klingt nach einer schlechten geistlichen Diagnose. Also wenn ich zum Arzt gehe und er mir sowas sagt, was im Vers 12 steht, in Bezug auf meine Gesundheit, dann würde ich sagen, oi weh, was muss ich jetzt tun? Ja? Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Bundesschlüssen, Verheißung, also nichts ohne Hoffnung. Ja? Jetzt müssen wir etwas klären. Hier steht das Wort Heiden. Ich kann nicht hundertprozentig diesen Begriff jetzt auf euch als meine Geschwister anwenden. Ihr seid für mich keine Heiden. Aber die Bibel spricht in diesen Begriffen. Es gibt in der Bibel zwei Dimensionen, Israel und die Heiden. Aber für die Heiden wird das biblische Begriff Goyim verwendet. Auf Hebräisch heißt es Goyim, Plural. Singular heißt es Goy, Völker. Völker, Israel und die Völker. Und Gott zeigt von Anfang an, dass er sich an alle interessiert. Auch an Israel, aber auch für die Völker. Gott hat Israel dafür erwählt, um den Segen für die Völker zu sein. Das ist ein harter Job, meine Lieben. Das Echte, wir haben das uns nicht ausgewählt. Das war die Idee Gottes. Er hat Abraham berufen und hat ihm gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf dieser Erde. Und diese Berufung des jüdischen Volkes bleibt immer, bis in Ewigkeit hinein. So ist es auch mit den Völkern. Ja? Also um diesen Versen, was sagen sie uns? Sie sagen uns, als Nichtjuden, als Heiden, habt ihr im geistlichen Sinne gar nichts gehabt. So schreibt Paulus, ja. Und jetzt kommt die Botschaft von ihm. Er sagt, durch Jeshua, durch Jesus, durch sein Blut, was wir heute gesungen haben, hat Gott euch in den Bund aufgenommen. Und an dieser Stelle würde ich fragen, in welchem Bund? Wir haben gestern darüber gesprochen. Und wir haben verstanden, dass es nicht ganz einfach ist, ja? Ich möchte euch die Schlüsselstelle zeigen von gestern. Die gestern dabei gewesen waren, kennen Sie diese Diskussion. Der neue Bund, wenn Sie irgendwann den neuen Bund in der Bibel suchen, dann suchen Sie den neuen Bund, nicht im Neuen Testament. Das ist die wichtigste Bibelstelle, wo es um den neuen Bund geht. Jeremia Kapitel 31. Vers 31. Gott sagt, siehe, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Gestern haben wir gesagt, Brit Hachadashah heißt diesen neuen Bund. Genauso wie bei der Beschneidung des Kindes sagen wir Brit Milah, Bund der Beschneidung. Jetzt passen Sie auf, zwei wichtige Beobachtungen zu diesem Vers. Erste Beobachtung. Es gibt keinen anderen neuen Bund. Es gibt keinen anderen neuen Bund in der Bibel. Das ist der neue Bund, der Jesus am Kreuz legitimiert hat. Zweite Beobachtung. Der Erstempfänger von diesem neuen Bund war das jüdische Volk. Das ist ja offensichtlich auf diesem Vers. Hier steht nicht Amerika oder nicht Deutschland, auch nicht, Entschuldigung, Österreich. Ja? Steht Haus Juda und Haus Israel. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, was bedeutet das für euch? Was bedeutet das für euch als nicht geborene Juden? Und ich komme mit großer Freude zum Vers 13 in Epheser 2. Was schreibt Paulus hier? Er beginnt diesen Vers mit einem Aufruf. Er sagt, jetzt aber. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist ein Triumph. Er schreibt, jetzt aber in Messias Jeschua, in Jesus Christus, seid ihr, die einst fern wart, nahe geworden sind durch das Blut des Messias. Das ist gerade das, was wir heute gesungen haben. Ja. Sie haben das Geschenk bekommen. Welches Geschenk? Das Geschenk der Barmherzigkeit. Durch dieses Geschenk wurden alle Nationen in diesen Bund Gottes mit Israel hineingenommen. Selbstverständlich liebt Gott alle Menschen. Und gerade aus dieser Liebe heraus erlaubt er den Völkern, ein Teil dieses Bundes zu sein. Ist das verständlich? Sehr gut. Das war der erste Argument. Das hieß Respekt und Dankbarkeit. Jetzt komme ich zum zweiten Argument. Und er heißt wegen Barmherzigkeit Gottes. Ich habe dazu einen Vers aus Römer, Kapitel 11, Vers 30 gewählt. Paulus schreibt, früher habt ihr Gott nicht gehorcht, doch wegen des Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. Durch den Ungehorsam meines Volkes fließt die Barmherzigkeit Gottes zu euch, zu den Nationen. So, schreibt Paulus, sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Wisst ihr, was die Barmherzigkeit Gottes ist? Es gibt ein wunderbares hebräisches Wort für die Barmherzigkeit. Das heißt Rachamim. Könnt ihr nachsprechen, bitte? Rachamim. Diese H gelingt euch als Österreicher gut. Echt, ich hab immer gedacht, wenn ich Österreichisch höre, da gibt es wirklich sehr viele heimliche Juden unter euch. Und jetzt passen Sie auf, das Wort Rachamim, das Wort Wurzel heißt Rachem. Und Rachem bedeutet, haltet euch fest, Gebärmutter. Jetzt brauchen wir nichts anderes als die jüdische Logik, um die Verbindung zwischen dem Gebärmutter und die Barmherzigkeit herzustellen. Ja? Es gibt kaum einen Begriff, der so anschaulich und so traumhaft zum Ausdruck bringt, wie das himmlische Barmherzigkeit mit dem irdischen Gebärmutter verbunden ist. Kennt ihr den Ausdruck Bauchgefühl? Kennt ihr das, ja? Und jetzt übertragen Sie bitte diesen Ausdruck auf eine schwangere Frau. Ich zeige euch ein schönes Bild. Ah, wegen des Lichts sieht das nicht so gut. Sieht man das? Okay. Die schwangere Frau spürt das Werden des Lebens. Sie will dieses Leben schützen. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein sehr mütterliches Gefühl. Etwas sehr Intaktes. Und welches eindrückliches Bild. Die Barmherzigkeit Gottes gleicht einem Gefäß der Neugeburt. Ich würde sagen, der Wiedergeburt. Und jetzt schauen Sie mal, Sie haben die Barmherzigkeit Gottes mit einem konkreten Absicht als Geschenk bekommen. Gott will, dass seine Barmherzigkeit durch euch zum Volk Israel fließt. So gehe ich von diesem Vers von Paulus, was wir gerade gelesen haben, im Römer 11. Ja? Gott will, dass seine Barmherzigkeit durch euch zu Israel fließt. Ich denke an diese Stelle, an das biblische Buch Ruth. Kennen Sie das Buch Ruth? Das ist ein sehr, sehr prophetisches Buch. Ich habe vor einem Monat dieses Buch eine Woche lang 16 Stunden gelehrt. Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel aus diesem Buch herauskriege. Das sind die wunderbare prophetische Parallelen. Allein die Namen in diesem Buch, gestern haben wir ein bisschen die Namen für uns erklärt, sie zeigen so eine Prophetie. Zum Beispiel Naomi, erinnern Sie sich an Naomi, ja? Als Naomi mit ihrem Mann Elimelech von Bethlehem nach Moab zieht, weil in Bethlehem ein Hungersnot ist, dann kommt sie dort und dort beginnen nur die Unglückstage bei ihr. Und das ist ja auch schon eine gewisse Ironie von Anfang an des Buches. Was heißt Bethlehem übersetzt? Haus des Brotes. Bet ist Haus, Lechem ist Brot. Ja? Also Jesus wurde im Haus des Brotes geboren. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Das Brot des Lebens kommt aus dem Haus des Brotes. Wenn Jesus in Österreich geboren wäre, wie würde sein Geburtsort heißen? Brothausen natürlich, ja, nichts anderes. Aber Jesus ist nicht in Österreich geboren, ja. Und jetzt schauen Sie mal, ich möchte ganz kurz über dieses Buch sprechen, das ist ja hochinteressant. Das ist von Anfang an eine gewisse Ironie. Im Haus des Brotes gibt es Hungersnot. Es gibt kein Brot. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, weil in dem Nachbarort in Moab gibt es genug Brot. Das heißt, das ist eine lokale Hungersnot. Nicht, weil die Ernte schlecht war, sondern Gott wollte, dass diese Hungersnot dort stattfindet. Und was macht der Mann? Der angesehene Mann, der Elimelech. Was heißt Elimelech, seinen Namen? Melech ist König. Wir haben heute über König Jesus so lange gesungen. König heißt Melech. Könnt ihr nachsprechen? Melech. Melech HaMashiach, König Messias. Ja, und diesen Elimelech, Gott ist mein König, heißt sein Name. Was macht der Mann? Er präsentiert Gott und zieht aus seinem Haus des Brotes ins Ausland. Wer in Ausland aus Israel ins Ausland auszieht, der geht in eine ungewisse Schicksal. Weil nur Gott kann bestimmen, wer aus diesem Land ins Ausland gehen soll. Das hat er dem Abraham ganz ausdrücklich gesagt, das hat er dem Isaac gesagt und dem Jakob. Dem Elimelech hat er das nicht gesagt, er macht das auf eigene Faust. Und was passiert mit diesem Mann und seiner Familie dort im Moab? Sie sterben dort, der Vater und die zwei Söhne. Und dann aber zwei Söhne haben vorher die zwei Frauen geheiratet. Wie hießen die Frauen? Orpa und Ruth. Ruth wird übersetzt wie Freund. Das heißt Freund. Ja, Ruth heißt Freund. Ruth steht für die Gemeinde, die Israel liebt. Ruth ist eine Ölbaumgemeinde. Was heißt Orpa übersetzt? Orpa kommt vom hebräischen Wort Orev. Das heißt Hinterkopf, sich jemandem dem Rücken zu kehren. Und das macht sie auch. Orpa sagt einfach Tschüss und geht zurück zu ihren falschen Götzen und ihrer falschen Religion. Orpa steht für die Gemeinde, die Israel ablehnt. Und jetzt guck mal auf den Hauptmotiv dieses Buches. Das ist ja hochinteressant. Ein angesehener Jude, wie heißt er eigentlich? Boas. Wisst ihr, was Boas bedeutet? Boas heißt, in ihm ist die Stärke und die Kraft. Das ist der Name Boas. Boas steht für den Herrn in diesem Buch. Und das Hauptmotiv des Buches, ein angesehener Jude heiratet eine Heide. Ein angesehener Jude heiratet eine Heide. Wir wissen, dass die Gemeinde heute hauptsächlich aus Heiden besteht. Was bedeutet das für uns? Die Gemeinde hat einen jüdischen Bräutigam. Halleluja. Ihr seid mit einem Juden verheiratet. Und irgendwann kommt die Hochzeit. Ja, Es ist einfach ein geniales Buch. Ich könnte stundenlang darüber reden. Wir haben jetzt kaum Zeit. Aber ganz kurz noch, als die Naomi zurück nach Bethlehem kommt, dann sagt sie zu den Frauen, nennt mich bitte nicht mehr Naomi. Naomi bedeutet freundliche, voller Sanftheit, voller Weisheit, voller Schönheit. Und dann sagt sie zu den Frauen, nennt mich jetzt wie? Was heißt Mara? Mara bedeutet bitter. Bitterheit. Sie hat die ganze Bitterheit und Leid erfahren. Sie hat ihren Mann und zwei Söhne verloren. Das Einzige, was sie hat, ist ihre Schwiegertochter, Ruth. Boas hat Ruth gesegnet, weil Ruth Israel gesegnet hat. Der Herr wird immer die Menschen segnen, die Israel segnen. So hat er den Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und diese rote Linie geht vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung hinein. Ich muss zurück zu meinem Thema, Entschuldigung für die Ablenkung. Ja, mein letzter Satz war, Gott will seine Barmherzigkeit durch euch dem Volk Israel zurückgeben. Aber man kann nicht geben das, was man nicht besitzt. Man kann nicht geben das, was man nicht besitzt. Aber da ihr diese Barmherzigkeit von Jesus bekommen habt, könnt ihr sie weitergeben. Und Gott wünscht sie, dass die Juden seine Barmherzigkeit in euch sehen. Wenn ich in Deutschland in den Gemeinden unterwegs bin mit solcher Botschaft, dann frage ich die Menschen, wer von ihnen hat die deutsche Staatsangehörigkeit? Und die gehen natürlich alle Hände hoch, die meisten sind Deutsche, die in der Gemeinde sitzen. Und dann frage ich Folgendes, überlegt euch bitte, wie viel Barmherzigkeit habt ihr in den letzten 75 Jahren von Gott empfangen? Wie viel Barmherzigkeit? Was würde passieren, wenn Gott euch im deutschsprachigen Raum nicht nach seiner Barmherzigkeit, sondern nach seiner Gerechtigkeit anschaut? Was wäre passieren in diesem Land, wenn Gott nach seiner Gerechtigkeit richtet? Er hätte die deutsche Nation auslöschen können für das, was vor 75 Jahren hier in Europa passiert. Aber seine Barmherzigkeit ist größer. Seine Barmherzigkeit ist größer. Das war der zweite Punkt, wegen der Barmherzigkeit Gottes. Und ein wunderbares hebräisches Begriff. Wie war das nochmal? Rachamim, bitte. Rachamim, nicht vergessen. Ja, Rachamim, Barmherzigkeit. Ein ganz tolles Begriff. Der dritte Argument, warum wir zur Ölbaumgemeinde gehören wollen und nicht zum Weihnachtsbaumgemeinde. Römer 11, Vers 17. Paulus schreibt, doch einige dieser Zweige, damit sie die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Was will Paulus uns mit diesem Vers sagen? Er vergleicht die Nationen, die Völker mit einem wilden Ölzweig. Israel ist ein natürlicher Zweig. Und die wilden Zweige werden nach Paulus in den edlen Baum eingesetzt. Was macht er? Was macht Paulus? Er gebraucht einen starken Bild vom Ölbaum, um die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden zu beschreiben. Und er spricht davon, dass die Nichtjuden durch den Messias Jesus wie Zweige in die Verheißungs- und Heilslinie Israels eingepfropft worden sind. Jetzt möchte ich dieses Bild, dass ihr das wirklich vor Augen habt. Gibt es Gärtner unter uns? Ja, manche schon, ja? Jetzt, ich bitte euch, die Gärtner, Ich sage jetzt eine Überlegung von mir. Und wenn Sie denken, dass es nicht geht oder dass es ja falsch ist, korrigiert mich bitte. Ja? Nochmal. Wilde Zweige in einen edlen Ölbaum eingetropft. Ich behaupte, das ist ein kontraproduktives Konzept. Niemand tropft die unedle Zweige in einen edlen Ölbaum. Wozu denn sollen die unedle Zweige den Saft des Baumes verbrauchen und noch die unedle Früchte bringen? Seid ihr einverstanden, Gärtner? Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass es kein menschliches Konzept ist. Das ist ein göttliches Konzept. Gott segnet und gebraucht jeden, der in seinen Heilslinie in diesem Baum eingepropft ist. Jetzt nochmal eine wichtige Frage. Welche Eigenschaften besitzt die Wurzel des Ölbaums? Was denken Sie? Paulus schreibt nichts über die Wurzel, er schreibt nur über die Zweige. Er lässt uns zu diesem Gedanken kommen. Und der Gedanke ist folgendes: Diese Wurzeln sind 100% jüdisch. Haben Sie nachgedacht? Diese Wurzeln sind jüdisch, das sind die Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob und nichts anderes. Ja. Und ausgehend von dieser göttlichen Zusage bekommen sie Kraft und Saft von den jüdischen Wurzeln. Halleluja, ich freue mich sehr. Und damit ich bei dem vierten Punkt, willkommen in einen jüdischen Stall. Wir haben gestern gesagt, wir sind jetzt in einer Judenschule. Wir kommen in einen jüdischen Stall. Ich habe dafür einen Vers aus Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Sie sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Kennt ihr das Wort Exegese? Lassen wir uns jetzt eine kleine Exegese machen, die Schrift auslegen. Ja. Wer sind die anderen Schafe in diesem Vers? Ich möchte gerne von euch hören. Okay, einverstanden, da seid ihr. Okay, jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Was ist dieser Stall? Eindeutig Israel, meine Lieben. Ihr sollt euch nicht verirren. Ja. Stall ist Israel, ja. Ob wir wollen oder nicht, das ist ein jüdischer Stall. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Verb in diesem Vers vom Johannes. Was bedeutet herführen? Was heißt herführen? Herführen bedeutet, Sie als Nichtjuden, als Christen, Sie werden die Verheißungen Gottes hundertprozentig genießen, aber nicht außerhalb und nicht ohne Israel. Haben Sie das verstanden? Nun mit Israel zusammen, Sie sind eingepropft in diesen israelischen Baum. Ja? In Jesus treffen wir uns, Juden und Nichtjuden. Das ist die einzige Stelle, einzigen Raum, einzige Dimension in diesem ganzen Universum, wo wir uns auf eine Augenhöhe treffen können. Jesus, Yeshua. Und wir treffen uns dort gemeinsam, um Gottes Wort in dieser Welt sichtbar zu machen, um seine Gnade in dieser Welt zu präsentieren, seine Rachamim, seine Barmherzigkeit. Wir treffen uns nicht auf einem neutralen Territorium. Israel ist unser Stall. Herzlich willkommen in einem jüdischen Stall. Ich bin schon fast fertig mit meinen Ausführungen. Ich weiß nicht, ob unser Format das heute erlaubt. Was sagen mir jetzt die Verantwortlichen? Sollen wir eine kleine Fragerunde machen? Ja, nein? Zudem vielleicht von den Menschen, die gestern gewesen waren, die Geschwister, die heute gewesen waren, vielleicht hat einer oder die andere eine Frage, die er gerne einem messianischen Juden stellen möchte. Ich gehe davon aus, Sie kommen nicht jeden Tag mit messianischen Juden zusammen. Also gerne, die erste Frage ist da, aber bitte laut und deutlich. Die Verheißung des Bundes ist da. Aber keiner geht an Jesus vorbei. Weil Jesus hat diesen Bund legitimiert mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und das ist die einzige Möglichkeit. Für uns Juden gibt es auch keinen anderen Weg. Deswegen würde Paulus das nicht im Römerbrief das schreiben, das was er geschrieben hat. Ja. Du fragst mich, ob ich... Ich bin kein Gott. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, kennt ihr diesen Ausdruck, dass wir Menschen sind oft päpstlicher als der Papst? Das heißt, wir wissen viel mehr als Gott weiß. Habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute sagen, ich weiß, was das Schicksal von diesen Menschen ist oder von diesen Menschen. Ich weiß es. Das Einzige, was ich weiß, dass die Barmherzigkeit Gottes viel größer als unsere Vorstellung. Nicht umsonst schreibt er im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 27, und so wird ganz Israel gerettet. Ich verstehe diesen Vers, diesen kleines Wort so, wie ich jetzt das dir ausgedrückt habe, so nur durch Jesus, den Messias. Wie Gott dazu kommt, dazu ist er fähig, sein Volk dazu zu bringen. Ja, mein lieber Bruder, das ist eine tolle Frage. Das ist echt tolle Frage. Aber weißt du, das hätte mir jetzt wahrscheinlich eine Stunde gebrauchen, um diesen Gleichnis zu erklären. Wir können das ja später machen. Also ich muss euch sagen, mein nächstes Wunsch für mein Buch, nächstes Buch, das Buch über die Gleichnisse Jesu aus jüdischer Sicht. Diese Gleichnisse werden so oft missverstanden. Die Gleichnisse sind nicht dafür da, im Neuen Testament, um uns jedes Detail zu erklären. Was bedeuten die Menschen? Was bedeuten die Menschen? Sind das die Christen? Sind das die Juden? Nein. Die Gleichnisse sind dafür da, um uns einen Gedanken, eine Idee zu transportieren. Der Hauptgedanken von diesem Gleichnis ist das gerade, was wir heute gesprochen haben, die Barmherzigkeit Gottes. Das nicht das Entscheidende, wie viel du arbeitest für ihn, sondern du musst eine richtige Herzeinstellung dafür haben. Das ist die Hauptgedanke, was uns diesen Gleichnis transportiert. Die Einzelheiten werden jetzt viel Zeit nehmen. Sorry. Ja. Haben Sie die Frage gehört? Also, die Frage war über die 144.000. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch sage. Und wenn diese 144.000 in der Offenbarung die Juden sind, ob die Juden heute wissen, zu welchem Stamm sie gehören? Das ist eine ganz tolle Frage. Danke. Ja? Weil deine Frage hat mehrere Levels. Der Level Nummer 1. 144.000 sind eine symbolische Zahl. Die Offenbarung Buch arbeitet mit den Symbolen. Das sind sehr viele Symbole. Warum? Weil Offenbarung Buch gehört zu einer ganz besonderen Gattung. Das heißt Apokalyptik. Es gibt mehrere Bücher, auch außerhalb der Bibel, die zwischen den zwei Testamenten geschrieben wurden. Also diese 400 Jahre. Ja? Und diese Bücher heißen apokalyptische Literatur. Sie haben besondere Regeln und eine davon ist, die Zahlen sind symbolisch. 144.000, das sind 12 mal 12. 12 mal 12, es geht um die 12 Stämme Israel. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist der Level Nummer 1. Der Level Nummer 2, das hast du so gut gesagt, dass diese Menschen sind alle jüdische Menschen. Natürlich, die Zeugen Jehovas würden das bestreiten. Sie sagen, dass sie nur sie sind. Ja. Aber ich bin überzeugt, das sind die jüdischen Menschen. Der Level Nummer 3. Die meisten Juden wissen heute nicht, zu welchem Stamm sie gehören. Das ging über die Jahrhunderte verloren. Der einzige Stamm, das sind die Priester. Die priesterliche Stamm, die Nachfolger von Aaron, sie heißen auf Hebräisch Kohanim. Und wenn Sie heute im deutschsprachigen Raum unterwegs sind und die Namen Kogan, Kohn, Kohanovic und sowas in die Richtung hören, wo diese drei Buchstaben vorkommen, Kohen, das ist es eine Andeutung darauf, dass dieser Mensch zu diesem Stamm gehört, die Familie von Aaron, die Priester. Mein Schwiegervater hieß Katz mit dem Namen. Wisst ihr, was das bedeutet? Katz ist eine Abkürzung von Kohen. Das hat mit Katzen nichts zu tun. Ne? Das ist eine Abkürzung von Kohen Zadik. Kohen Zadik bedeutet ein hoher priesterlicher Geschlecht. Mein Schwiegervater hat sein ganzes Leben lang gelebt, ohne das zu wissen. Aber im Grunde genommen, diese Menschen gehören zu dieser Kategorie. Wenn Sie ein jüdisches Friedhof besuchen und sehen dort dieses Zeichen, das ist ein Zeichen, mit dem die Priester ihr Volk segneten. Ja? Und auf vielen Grabsteinen gibt es im jüdischen Friedhof so ein Zeichen. Das ist ein Zeichen von den Kohanim, genau, diese erhobene Hände. Und wenn Sie zum Beispiel auf einem Grab einen Wasserkrug sehen, dann ist es bestimmt ein Grabstein für einen Leviten. Die Leviten haben im Tempel die Hände gewaschen, im Priester. Und so eine Sache, genau. Also das wäre eine lange Antwort auf deine kurze Frage. Gibt es noch eine? Ja. Das ist ein Hinweis, dass dieser Mensch zu den Leviten gehört. Die Leviten waren die Unterschicht vor den Kohanim. Die Priester haben im Tempel die wichtigste Arbeit erfüllt und die Leviten waren die Helfer dafür. Genau. Das habe ich nicht ganz verstanden. Was mit palästinensischen Seiten? Ach, er durfte nicht auf die Palästinenser. Ja, aber nicht wegen seinem Namen, einfach wegen seiner israelischen Staatsangehörigkeit wahrscheinlich. Das kann wohl sein, das kann wohl sein. Als ich auf meine letzte Israel-Reise war, ging ich mit meiner Gruppe nach Hebron. Wer war von euch in Hebron? Also diese Höhle Machpelah, ja? Da gibt es zwei Eingänge. Einen Eingang für die Moslems und der andere Eingang für die Touristen. Ich habe mir überlegt, zu welchem Eingang soll ich mich anpassen, ja? Ich ging zu den Touristeneingang mit meiner Gruppe und dann fragt mir der palästinensische Offizier, gibt es Juden in eurer Gruppe? Ich habe gesagt, ja, ich und meine Reiseleiter. Also ihr dürft nicht durch diesen Eingang gehen. Okay, alles klar, wir gehen zum muslimischen Eingang. Dann kamen wir bei Moslems und der Offizier hat mir die gleiche Frage gestellt. Gibt es die Juden unter euch? Ich habe gesagt, ja, zwei. Er hat gesagt, ihr dürft nicht durch diesen Eingang gehen. Und dann habe ich gesagt, in diese Höhle sind nur laute Juden begraben. Wir möchten gerne zu diesen Gräbern kommen. Ja. Was soll das sein? Und er hat mit zwei seiner Vorgesetzten telefoniert und das hat lange gedauert, bevor wir zugelassen wurden. Also die Touristen haben Vorrang vor den Juden. Es ist nicht möglich, in Deutschland mit der Kippa auf die Straße zu laufen. Überhaupt nicht möglich, ja. Weil gleich kommen die Einfeinde. Und die jüdische Religionsgemeinschaft, da sagt uns allen ausdrücklich, wir müssen das nicht tragen auf die Straße. Auch das Tragen von den jüdischen Symbolen, den Davidstern oder so weiter, das ist ja nicht ungefährlich. Wir leben in einer ganz, ganz besonderen Zeit. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, dass 75 Jahre nach diesem Schlamassel, was in Deutschland abgelaufen ist, jetzt wieder solche Zeiten kommen, wo Juden um ihr Leben fürchten müssen. Die Welt scheint zu vergessen, was am 7. Oktober in Israel abgelaufen wurde. Und aus diesem Grund heraus ist es viel, viel wichtiger für uns als Christen, unsere Stimme aufheben, dass wir aufstehen, dass wir in diese Gesellschaft sagen, nein, so geht es nicht. Ich weiß, das ist ein ziemlich umstrittenes Thema, Christen und Politik in der Gemeinde. Aber ich bin überzeugt, wir müssen uns in die Politik engagieren. Wer sonst macht das, wenn nicht wir? Wir haben die Kraft, die Gott uns schenkt. Wir haben die Leitung des Heiligen Geistes und das sind die Voraussetzungen, dass wir uns in dieser Gesellschaft den Menschen zeigen, wo das Licht ist und wo das Finster ist. Ich bin euch sehr dankbar für die Fragen und ich glaube, wir haben das jetzt ausgeschöpft. Ich gebe das Mikro jetzt weiter.